Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, rühr du mein Herz an, jetzt, wenn du redest. Mach mich bereit, dir zu folgen, deine Worte eindringen zu lassen in mein Leben. Mach mich bereit, von dir zu nehmen, was mich heil macht, was mich aufrichtet, was mich dir näher bringt. Herr Jesus, schenk du uns jetzt dazu deinen Heiligen Geist, dass das möglich ist, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir leben nach deinem Wort und dass ich so rede, wie es dir gefällt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der heutige Sonntag heißt auch der Sonntag vom guten Hirten, deswegen auch der Psalm 23 anstelle des Glaubensbekenntnisses. Und dieser heutige Sonntag vom guten Hirten trägt schon seit alter Zeit den Namen Misericordias Domini, die Barmherzigkeit des Herrn. In diesem alten Namen klingt Matthäus 9, Vers 36 an, wo es von Jesus heißt, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Beziehungsweise, wörtlich übersetzt, drehte es in ihm die Eingeweide herum. Regte sich seine Barmherzigkeit. Das ist mit dem Begriff Barmherzigkeit gemeint. Denn dieses Volk war verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Es gibt ja eine große Sehnsucht in allen Menschen. Ich glaube, dass jeder Mensch diese Sehnsucht irgendwo mehr oder weniger verdeckt oder verborgen in sich trägt. Und besonders auch in Israel. Die Sehnsucht nach dem Hirten, der im göttlichen Auftrag die Menschen führt. In Hesekiel 34 wird verheißen, denn so spricht der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Und dann, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und nun kommt Jesus und sagt, dieser einzige und gute Hirte, der bin ich. Wir hören dazu zunächst den für heute vorgesehenen Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 11 bis 16 und 27 bis 30. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt. Jesus, der gute Hirte, gibt sein Leben für Schafe und Wölfe. Und das werde ich in drei Abschnitten ausführen. Erstens, es ist Wolfszeit, wir sind Wolf und Schaf zugleich. Zweitens, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, aber Gott ist dem Menschen ein guter Hirte. Und drittens, Jesus, der gute Hirte, opfert und verschenkt sich selbst für das Leben von Wölfen und Schafen. Ja, Jesus kann mit Recht von sich selbst sagen, ich bin der gute Hirte. Denn er hat sich in dem, was er an den Menschen tut, indem er sie befreit, indem er ihnen die Vergebung schenkt und indem er sie heil macht, als guter Hirte erwiesen. Das Herz Jesu ist durch und durch ein Hirtenherz. Er sieht die Not seines Volkes. Er sieht die Not der Menschen. Er sieht deine und meine Not. Und all diese Not lässt ihm keine Ruhe. Zu keinem Zeitpunkt. Jesus ruht sich nie aus und sagt, naja, das bisschen Not, das hat noch Zeit. Sondern Jesus sieht diese Not und es dreht ihm die Eingeweide um. Das meint dieses Wort Barmherzigkeit. Aber es sind wohl schlechte Zeiten für Hirten. Es sind auch schlechte Zeiten für Schafe, denn es ist Wolfszeit. Die Wölfe sind los und sie sind hungrig. Und damit sind wir beim ersten Punkt. Es ist Wolfszeit. Wir sind Wolf und Schaf zugleich. Was sind das für Wölfe? Da ist zunächst der Wolf, der Neid oder Gier heißt. Das ständige Schielen nach dem, was sich der andere leisten kann. Eine Frage scheint einfach alle Lebensbereiche zu beherrschen. Wieso haben die anderen so viel mehr als ich? Und darauf folgt dann meist die trotzige Reaktion, ich will auch mehr. Ich will auch alles. Und das möglichst schon gestern. Der Wolf, der Neid oder Gier heißt, reißt gierige Beute. Ein anderer Wolf heißt vereinsamt. Es gibt Leute, glauben Sie mir, es gibt Leute, die gehen jeden Tag einkaufen, nur damit jemand ihnen guten Tag sagt. Und sei es die Verkäuferin im Geschäft. Oder Leute, die einfach zum Arzt gehen, damit ihnen jemand mal zuhört. Nicht, weil sie krank sind. Kinder und Jugendliche verbringen ganze Nachmittage und Abende nur noch vor der Glotze und vorm PC. Oder hängen einfach mit anderen irgendwo gelangweilt rum. Es gibt so Orte in jeder Stadt, in jedem Ort, so Treffpunkte, wo man Jugendliche so in gehäufter Zahl antrifft. Aber die hängen rum, weil sie einfach gelangweilt sind, weil sie einfach nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Unsere Gesellschaft produziert Müll, Menschenmüll. Leute, deren Arbeitskraft einfach nicht gebraucht wird, die einfach nicht erkennen können oder denen nicht gezeigt wird, wo sie ihre Gaben einbringen kann. Leute, die einfach nicht fit genug sind, weil sie in der Schule nicht gut genug sind, weil sie krank oder leistungsschwach oder einfach nur langsam sind. Sie bleiben auf der Strecke, sie gehen stempeln oder zum Sozialamt, sie haben sich selbst abgehakt. Keiner zeigt ihnen, wie sie sich positiv einbringen, wie sie sich so verkaufen können, dass ihre Arbeitsleistung und ihre Gaben angemessen gewürdigt werden. Ein anderer Wolf heißt Friedlosigkeit. Ein Urtraum der Menschheit ist ja der Weltfriede. Aber wann wachen wir endlich auf? Der Friede ist nicht bedroht. Der Friede ist auch nicht verloren gegangen. Der Friede war überhaupt noch nie da. Wird irgendwo ein Kriegsbrand gelöscht, zündet morgen einer den nächsten an. Eine Krise löst die andere ab. Nationalitätenkonflikte, Auseinandersetzungen irgendwelcher Rohstoffe, was auch immer, Machtansprüche, irgendwelche egomanischen Auswüchse von irgendwelchen Diktatoren, was auch immer. Und dann lasst uns einfach auch mal in unsere Familien, in unsere Häuser schauen, in unsere Ehen, wo so viel Friedlosigkeit herrscht, auch wenn wir das manchmal kaschieren. Denn sie sind zerstreut und auseinandergejagt, weil sie keinen Hirten haben. Ein weiterer Wolf heißt grenzenlose Ausbeutung der guten Schöpfung Gottes. So möglichst, so billig wie möglich Fleisch, Gemüse, Obst, Fisch auf den Markt zu werfen. So gewinnträchtig wie möglich. Und du und ich, wir sind ja auch ganz froh, wenn wir wenig bezahlen müssen für die Sachen. Wenn die Preise günstig sind, greifen wir gerne zu, denn unser Geld ist knapp. Und schließlich heißt ein Wolf Profit um jeden Preis. Nur Betriebe und Dienstleistungen, die hohe Umsätze versprechen, werden favorisiert, bekommen noch Darlehen. Menschliche Arbeitsleistung wird nur noch nach dem Aspekt der Gewinnmaximierung gewürdigt. Nur auf Aktiengewinne und Renditen kommt es an. Der Dienst am Menschen, etwa an Kranken und Behinderten, gilt von daher gesehen nicht sehr viel. Das lässt sich schon am Lohnstreifen ablesen. Wer in einem Pflegeberuf arbeitet, kann davon allein keine Familie ernähren. aber ein geschickter Versicherungsvertreter, Verkaufsleiter, Werbefachmann, Computerspezialist kann dagegen das 50 oder noch mehrfache verdienen. Diakonie ist out, Dienstleistung ist in und die muss teuer bezahlt werden. Unser Wohlstand ist ein Wolf im Schafspelz. Er sieht gut aus, er fühlt sich gut an, jeder will ihn haben, aber er schlägt viele Wunden, er reißt viele Opfer und wir sind mittendrin. Als Opfer und auch als Verursacher. Bei uns Menschen liegt der Fall nicht so klar wie in der Natur, wo Wölfe eben Wölfe sind und Schafe eben Schafe. Denn wir sind beides. Wir leiden einerseits unter der Wolfszeit und tragen andererseits doch selbst zu ihr bei. Wir leiden unter der menschlichen Kälte und haben doch selbst keine Zeit. Wir stöhnen unter dem Gestank in der Luft, aber heizen und Autofahren müssen wir auch. Wir klagen über die bedenkliche Qualität der Lebensmittel, aber greifen doch immer wieder zum Sonderangebot und vertrauen darauf, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist mit der Gentechnik oder mit allem Möglichen, was da drin ist, um die Haushaltskasse zu schonen. Unsere Zerrissenheit geht bis ins Mark. Der Wolf ist auch in uns. Es ist Wolfszeit. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es ist nur die halbe Wahrheit. Denn es ist auch Hirtenzeit. Aber das muss wirklich ein guter Hirte sein, der jetzt noch helfen kann. Einer, der hart gegen sich selbst ist, der sich etwas kosten lässt, auf etwas Außerordentliches kosten lässt, seine Herde in Sicherheit zu bringen. Einer, der sich auch niemals aus der Ruhe bringen lässt, wenn Not herrscht. Und damit sind wir beim Zweiten. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, aber Gott ist dem Menschen ein guter Hirte. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, das ist wahr. Aber Gott ist dem Menschen ein Hirte. Von Anfang an. Er kennt und ruft ihn mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Jesaja 43, Vers 1. Aber auch ich kann ihn anrufen, zu jeder Stunde. Denn der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, heißt es im Psalm 121, Vers 4. Er hat mir seinen Namen gegeben. Jesus Christus heißt der Hirte. Ihn kann ich anrufen in den Wolfsstunden meines Lebens. Denn der Herr ist mein Hirte. Aber es gilt auch das andere. Der Hirte ist mein Herr. Von hier aus erhebt der Anspruch auf die Schafe als seinen Besitz. Nicht wir haben Ansprüche gegen ihn. Wir denken ja oft, wir müssten dann einen haben, den wir dann anzupfen können. Jetzt mach doch mal, tu doch mal. Führe mich hierhin und dorthin. Mach's hier besser und dort. Schütze mich vor diesem und jenem Wolf oder sogar lass mich dies oder jenes einfach bekommen. Nicht der Hirte gehört mir und meinen Zielen, sondern ich gehöre dem Hirten mit Haut und Haaren. Aber nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Keine meiner Taten kann mich tiefer in sein Hirtenherz schreiben. Es gibt nichts, was ich ihm bringen könnte. Nichts, was mich näher zu ihm bringen könnte, von dem, was ich ihm bringen kann. Ich kann mich nicht mehr zu seinem Eigentum machen, als ich es schon bin. Ich gehöre ihm allein durch seine Hirtentat, durch die er mich erwählt. Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ich kann das nur erfahren in jeder neuen Bedrängnis, in jeder Wolfsstunde meines Lebens, bis hin zur letzten Stunde, was es heißt, bei diesem Hirten geborgen zu sein. Und das heißt es, der Hirte ist mein Herr. Ihm muss ich nachfolgen, damit ich nicht den vielen Wölfen, die auf mich lauern, vor die Fänge laufe. Der Kampf mit dem Wolf ist die Nagelprobe für den guten Hirten. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein guter Hirte wird ein verlorenes Schaf suchen, bis er es gefunden hat. Du hast richtig gehört, bis er es gefunden hat. Nicht so mal suchen, naja, ich hab's halt nicht. Sondern er sucht, bis er es gefunden hat. Er geht dir nach. Dein ganzes Leben lang geht er dir nach. Ein guter Hirte wird ein verlorenes Schaf suchen. Er wird dafür sorgen, dass seine Schafe gute Weide finden. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser, haben wir vorhin gebetet. Und der Prophet Hesekiel verheißt vom guten Hirten, ich will sie auf die beste Weide führen. Und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Hesekiel 34, kann man das nachlesen. Doch erst in der Stunde des Wolfs scheiden sich Hirte und Mietling. Erst in der Bedrohung erweist es sich, wer die Schafe als Broterwerb ansieht, wer sie nur melken und suchen und scheren will, damit Geld in die Kasse fließt. Erst wenn der Wolf angreift, wird der gute Hirte aufkommen. Er steht für die Schafe ein, wenn es sein muss bis zum Letzten. Er opfert sein Leben, um ihr Leben zu erhalten. Und damit sind wir beim Dritten. Jesus, der gute Hirte, opfert und verschenkt sich selbst für das Leben von Wölfen und Schafen. Er stirbt nicht seinen Tod. Jesus stirbt nicht seinen Tod, sondern ihren Tod. Jesus hat den Kelch des Todes getrunken, Schluck für Schluck, bis zum bitteren Ende. Sein Blut wurde vergossen in der einsamsten Wolfsstunde seines Lebens. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Das ist sein einmaliges Qualitätsmerkmal. Er weicht den Wölfen nicht aus. Er stellt sich ihnen direkt vor die Schnauze. Er lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist darum der einzige und wahre Hirte, weil in ihm Gott selber sich seiner Menschen und seiner Schöpfung annimmt. Bei ihm ist die Verbindung mit dem Vater völlig erhalten. Eins mit dem Vater wird er Mensch. Er kämpft auf unserer Ebene. Er lässt sich von den Mächten des Bösen verschlingen. Er wird ins Grab gelegt. Aber der Tod hat jetzt einen in sich, der stärker ist als er. Weil Gott, der Schöpfer allen Lebens, mit ihm ist. Der Tod kann ihn nicht verkraften. Hier ist eine andere Kraft. Der Tod kann ihn nicht in die Tiefe ziehen. Hier ist ein anderer Grund. Der Tod kann ihn nicht zerstören. Er ist aus einem anderen Holz. Als Jesus in das Grab gelegt wird, da wird er hineingelegt in die Todeswirklichkeit dieser Welt. Er steigt hinab in das Reich des Todes bis in die tiefsten Tiefen. Tiefer kann kein Mensch hinab. So feiern wir an Ostern, dass Gott den großen Hirten der Schafe heraufgeführt hat von den Toten. Und Jesus, der gute Hirte, will nun auch für uns leben in seiner Fülle. Er will nicht, dass wir gemolken werden. Und er will auch nicht, dass wir uns gegenseitig melken. Er will vor allem nicht, dass irgendwelche falschen Hirten uns melken und ausbeuten für ihre egoistischen Ziele. Oder dass wir das selber womöglich tun. Aber so einfach liegt der Fall eben nicht, dass Wölfe und Schafe Schafe werden. Wir haben es eben gehört. Die Wölfe abschaffen und aus der Erde ein Paradies machen, das geht nicht. Dann gäbe es nämlich keine Schafe mehr. Denn wir sind ja beides, Wolf und Schaf. Wir sind zerrissen bis ins Mark. Der Wolf in uns ist gierig und will immer mehr. Das Schaf in uns ist schutzlos und leidet unter den ständigen Attacken dieser Wolfsstrukturen. Wir selbst vergiften die Brunnen, aus denen wir trinken. Wollte der gute Hirte also die Wölfe töten, müsste er uns alle dem Schlachter überlassen. Aber der gute Hirte tötet nicht. Er tötet noch nicht einmal die Wölfe. Im Gegenteil, er lässt sich töten. Er opfert sich selbst für Wölfe und Schafe. Er schafft nicht ab, sondern er schafft Neues. Sein Tod und seine Auferstehung markieren den Beginn der neuen Schöpfung. Wolf und Schaf werden versöhnt sein und beieinander wohnen, heißt es Jesaja 11, Vers 6. Bis dahin werden wir unter der Zerrissenheit der Welt leiden. Unsere eigene Zerrissenheit wird uns Schmerzen bereiten. Bis er kommt, werden die Wölfe heulen, um uns und in uns. Aber in jeder Stunde bis dahin gilt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es gibt eine schöne Geschichte von Heinrich Kemner, dem Gründer des geistlichen Rüstzentrums in Krelingen. Ich habe neulich schon mal so eine Geschichte von ihm erzählt. Da sagt er, es gibt meines Wissens kein Land, das sich als Wappen ein Lamm oder ein Schaf gewählt hat. Man drückt die völkische Vision lieber in Bildern eines Raubtieres wie Löwe, Adler, Bär oder dergleichen aus. Ein Schaf hingegen ist hilflos und unendlich abhängig vom Hirten. Als ich noch als Gutsinspektor in Pommern im Sattel saß, hatten wir eine große Schafherde. Sie war so groß, dass nur der alte Schäfer Facklam die genaue Zahl wusste. Er trug immer dieselbe alte, abgetragene Kleidung und denselben Schlapphut. In der Kleidung unterschied ich mich zweifellos sehr von ihm. Reitanzug, Stiefel mit Sporen, das stärkte mein Selbstbewusstsein. Doch das alles machte keinen Eindruck auf die Schafe. Oft habe ich versucht, mich bei der Schafherde anzubiedern. Ich habe sie gelockt, ich habe versucht, die Kleinen auf den Arm zu nehmen. Aber was ich auch tat, ich blieb ihnen immer der Fremde. Wenn ich den Stall betrat, drehten sich alle um und würdigten mich nicht eines Blickes. Wenn aber Facklam den Stall betrat, gab es genau die umgekehrte Bewegung. Die Lämmer sprangen ihm bis zu den Schultern und die Schafmütter waren außer sich vor Freude. Auf meine Stimme reagierten sie nicht, aber das Wort des Hirten wirkte Wunder. Als ich ihn einmal fragte, ob ihm jedes Tier bekannt sei, sagte er: "Tja, jedes mit Namen." Soweit die Geschichte von Heinrich Kemmler. Das ist gerade das besonders Gute an dem guten Hirten. Er kennt dich und liebt dich bis ins Mark hinein. Bis in die tiefsten Tiefen deiner Seele und deines Wesens. Er kennt die Gaben, die du hast und auch die Verletzungen und Narben deiner Seele. Es ist bei ihm keine Liebe auf den ersten Blick wie bei Verliebten. Bei ihm gibt es nicht die Enttäuschungen wie in vielen Liebesgeschichten. Er liebt dich und zahlt die ganze Rechnung. Er redet zu dir durch sein Wort und du kannst ihm alles sagen, was dir begegnet. Auch das, was du jetzt noch nicht verstehst, von dem du noch nicht weißt, was es bedeuten soll. Dieser Austausch wie mit einem Freund kann zu einer tiefen Freundschaft mit dem guten Hirten führen. Viele gute Erfahrungen warten auf jeden, der in diesem Gespräch lebt. Er lässt dich ja nicht nur mit dem bloßen Wort allein. Er sagt nicht, hier hast du die Bibel, jetzt lies und ist alles in Ordnung. Er schenkt dir immer wieder auch die tiefe Erfahrung seiner Liebe. Durch ganz verschiedene Gelegenheiten. Unser Predigtext sagt uns nicht, das ist entscheidend, was du getan hast, sondern wem du gehörst. Entscheidend ist nicht, was du bringen kannst, was du bieten kannst, sondern entscheidend ist, wem du gehörst. Und das ist die einzige Entscheidung, die du treffen kannst. Ich möchte dem guten Hirten gehören. Ich möchte sein Besitz sein. Ich möchte, dass er der Herr meines Lebens ist. Es wird mit deinem Leben besser werden, wenn du in der Rufweite dieses guten Hirten bleibst. Wenn du nicht sagst, ich will aber versuchen, jetzt besser zu werden, weniger Wolf zu sein, sondern wenn du sagst, ich weiß, wie es in mir aussieht und was aus mir wird, wenn ich mich auf mich verlasse. Und deshalb darf ich mich auf den Hirten. Deshalb darf ich mich auf den Hirten. Wenn du in der Rufweite des guten Hirten bleibst, wenn du seine Stimme hörst und dir seine Pflege gefallen lässt, auch wenn diese Pflege manchmal hart ist. Schafe werden auch geschoren. Das muss sein, nicht nur wegen der Wolle. Und das tut auch manchmal ein bisschen weh. Aber es hilft und es dient dir. Keine Angst, der gute Hirte wird dann auch deinen Willen in Anspruch nehmen und dich zu einem Leben in seiner Nachfolge führen, so wie er es sieht, wie er es für dich gut sieht. Aber das lass dir nicht aus dem Sinn kommen. Dein Leben ist in seiner Hand. Der Vater hat dich erwählt und Jesus Christus gegeben. Das hängt nicht zuerst von deiner Entscheidung ab, sondern das hat Gott schon lange beschlossen, dass du ihm gehörst, trotz allem Versagen, trotz aller Anfechtungen, die du durchleidest. Und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.